Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute an diesem wundervollen, wunderschönen Festtag am Pfingsttag. Und wir haben ja schon so vieles gehört, gerade eben über den Heiligen Geist. Und ich dachte, heute zu Pfingsten passt es auch ganz gut, über den Heiligen Geist zu predigen. Meine Predigt heute lautet: Der Heilige Geist, die himmlische Kraftquelle. Ja, und der Predigttext, den finden wir, wo soll es woanders zu finden sein? In der Apostelgeschichte, im Kapitel 1, und ich lese die Verse 4 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, Jesus, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich möchte kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir für dieses wunderbare Ereignis damals, was zu Pfingsten geschehen ist und das, was hier vorausgesagt wurde, auch in Erfüllung gegangen ist. Das wollen wir feiern heute, andächtig feiern, bewusst feiern. Und wir möchten dich bitten, dass du diesen deinen Heiligen Geist neu in unseren Herzen in Bewegung setzt, dass das, was wir damals erlebt haben, wir immer wieder neu erleben. Ich bitte dich darum, um deines Namens willen. Amen. Ja, das waren ungefähr die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtete, bevor er zum Himmel aufgefahren war. Eine 3,5-jährige Ausbildungszeit neigte sich dem Ende zu für die Jünger. Sie haben mit Jesus gelebt, sie haben viel Zeit mit ihm verbracht, mit ihm gegessen, mit ihm gefeiert, mit ihm auch getrauert oder auch geweint. Sie haben seine genialen Predigten erlebt, sie haben viele Strecken zu Fuß hinterlegt, große Zeichen und Wunder erlebt. Er hat ihnen vieles gesagt über das Reich Gottes. Er hat ihnen gesagt, warum er gekommen ist, und zwar zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er lehrte sie auch beten, unter anderem zum Beispiel dieses Gebet, dass der Herr der Ernte Arbeiter sende in seine Ernte, und dann starb er am Kreuz. Er ist aber wieder auferstanden, und dann gab es eine Art Nachsitzen. 40 Tage lang war er noch unter ihnen und hat sie weiter belehrt über das Reich Gottes, steht es in der Schrift, in der Bibel. Und um das in Klammer zu setzen, vermutlich hat er in dieser Zeit so einiges den Jüngern gesagt, was wir in den apostolischen Schriften finden, was wiederum im Evangelium nicht zu finden ist. Klammer zu. 40 Tage noch, so richtig intensives Studium über das Reich Gottes. Und jetzt ist er dabei, zum Vater im Himmel aufzufahren. Jetzt ist er dabei, zurückzukehren von da, wo er gekommen ist. Und jetzt sollte man meinen, jetzt geht es mit voller Kraft voraus. Jetzt stürzen sich die Jünger mit allem Elan in diesen von ihm aufgetragenen Auftrag, geht hin in alle Welt und so weiter. 3,5 Jahre waren sie mit ihm und 40 Tage alles gehört, alles gelesen, alles erlebt. Blinden wurden Augen aufgetan, Tauben die Ohren geöffnet. Sie waren schon auch in dem ersten Missionseinsatz, diese Jünger, hatten selber Wunder erlebt. Und jetzt könnte man meinen, jetzt ist es soweit, jetzt geht es mit Mut und Entschlossenheit in den Auftrag. Aber nein, Jesus sagte zu ihnen, sie sollen warten. Hochinteressant. Sie sollen bitte in Jerusalem bleiben und warten. Einfach warten. Es soll noch etwas geschehen, etwas ganz Wichtiges. Sie sollen mit Heiligem Geist getauft werden. Vers 5 steht das. Taufe mit dem Heiligen Geist an Pfingsten. Warum? Weil diese Taufe mit dem Heiligen Geist, dieses Überschüttetsein mit dem Heiligen Geist, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, war die Kraft, die die Jünger brauchten, um seinen Auftrag erfüllen zu können. Ohne dieses Erlebnis von Pfingsten wären die Jünger nicht weit gekommen. Und deswegen sagt Jesus, wartet noch, wartet noch. Für mich drängt sich spätestens jetzt die Frage auf, hatten die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt keine Berührung mit dem Heiligen Geist, kein Erlebnis mit dem Heiligen Geist? Nun zu glauben, dass die Jünger Jesu bis dahin nichts vom Heiligen Geist erlebt hatten, ist bestenfalls ein Missverständnis. Jeder Gläubige, ihr Lieben, jeder gläubige Christ, in dem Moment, wo er sein Herz Jesus Christus anvertraut, steht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 12, Vers 3 heißt es, niemand kann Jesus Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es ist also unmöglich, zu Jesus zu gehören, an ihn zu glauben, ohne den Heiligen Geist. Das wirkt schon der Heilige Geist in den Menschen, in den Herzen der Menschen. Aber das Pfingsterlebnis, das, was Jesus hier auch mit getauft werden, mit Heiligem Geist bezeichnet, ist noch etwas ganz anderes. Die Taufe mit dem Heiligen Geist war nicht der Moment, wo die Jünger endlich den Heiligen Geist bekamen, als hätten sie ihn vorher noch nie erlebt. Das war es nicht. Die Taufe mit dem Heiligen Geist war für die Jünger damals und auch für uns heute der Moment, als diese 120 damals Kraft empfingen, den Auftrag Jesu hinauszugehen und ein Zeuge zu sein für ihn, in Erfüllung ging. Das war es. Es ist die Kraft zum Dienst und die Kraft zur Ernte für das Reich Gottes. Und das ist es vor allen Dingen, bevor überhaupt irgendetwas anderes in Frage kommt. Und das ist für die Jünger am Pfingsten geschehen. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte 2:1-2, und als der Tag der Pfingsten sie erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Die Jünger und weitere insgesamt 120 saßen da und warteten, eine typisch deutsche Freikirche, 120, ja schon eine größere Freikirche, würde ich mal sagen. Wenn wir gut besucht sind, erreichen wir es vielleicht auch ab und zu. Da saßen sie jetzt im Obergemach, herrlich, 120 Leute eines Sinnes. Sie warteten, sie beteten, sie hatten vielleicht sogar sowas wie Bibelstunde, sie hatten Andachten. Wunderbar. Und auf einmal passiert was. Der Heilige Geist kam herab. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und es wird eine richtig interessante Veranstaltung. Man hörte ein Brausen eines gewaltigen Windes. Man sah Feuerflammen auf den Häupten der Apostel und der Jünger. Man hörte sie in ganz verschiedenen Sprachen reden. Sie gaben den Anschein, als seien sie betrunken, waren sie aber nicht. Und das, was am allermeisten zum Ausdruck kam, und leider wird das ganz oft, geht es eigentlich unter, wird es nicht genug betont, es gab noch etwas ganz Untypisches, was hier passierte. Es hielt sie nicht mehr in ihrem Kirchlein, in ihrem Obergemach. Sie mussten rausgehen. Raus auf die Straße, raus zu den anderen, und sie fingen an zu reden, zu weissagen, voll des Heiligen Geistes, und die Leute guckten erstaunt. Und dann steht Petrus auf und predigt, und diese Predigt habe ich tatsächlich mit einer Stoppuhr mal gelesen, und sie dauerte nicht länger als 3 Minuten, je nach Geschwindigkeit, wie man liest. 3 Minuten Predigt. In 3 Minuten bekehrten sich 3000 Menschen. Boah, das wäre was, auch für uns mal so, es zu erleben, oder? Ihr Lieben, spätestens jetzt wissen wir, warum es so dringend war, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfingen oder brauchten. Wir predigen 3000 Minuten und freuen uns, wenn sich 3 bekehren. Wäre doch krass, wenn das mal andersrum erlebt werden würde. Diese Jünger waren nicht vorher auf einem Kongress. Sie haben auch keine speziellen Bücher gelesen, wie man so Gemeinde aufbaut. Das ist eigentlich alles eine gute Sache, keine Frage. Ich will es überhaupt nicht kleinreden, aber das waren sie nicht. Sie waren kurz mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie gingen auf die Straße, sie predigten und die Gemeinde wuchs von 120 auf 3120. So einfach war das. Aber schon bald danach mussten sie eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die jede Gemeinde immer wieder neu treffen muss. Sehr bald waren sie in Bedrängnis, es gab Verfolgung, Kranke wurden geheilt, Tausende kamen zum Glauben und das gefiel einigen nicht. Und dann wurden sie bedroht, sie wurden gefangen genommen, eingesperrt, sie wurden bedroht und man hat ihnen gesagt, sie sollen nicht mehr von diesem Jesus weiter erzählen. Punkt aus. Das war ärgerlich. Ärger bahnte sich an. Und was machen sie jetzt? Was würden wir heute sagen? Brüder, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen weise sein. Wir sollten keinen Anstoß geben. Außerdem steht ja auch geschrieben, man soll der Obrigkeit untertan sein. Wir müssen einfach aufpassen, wir müssen weise sein. Komm, wir gehen zurück in das Obergemach, da hat uns niemand gestört. Da haben wir auch keinem einen Anlass gegeben, sich zu ärgern. Gut, wir sind jetzt viel zu viele, aber wir kriegen das irgendwie hin. 4 Gottesdienste am Tag und das jeden Tag, die Woche durch. Da kriegen wir alle unter einen Hut. Wir sollten einfach etwas weise sein. Zurück ins Obergemach, zurück in den Hinterhof, zurück dorthin, wo alles angefangen hat. Was machen die Jünger? Ja, sie geben schon zu, dass sie die Hosen voll haben und dass sie beängstigt waren. Sie tarnen das nicht mit Gerede über Weisheit, aber sie kommen zu Gott. Die Gläubigen, allen voran die Apostel, haben gemerkt, jetzt sind sie eingeschüchtert. Die Kraft scheint zu schwinden, die Kraft ist weg. Aber halt mal, da wo die Kraft her kann man anfangen. Da gibt es doch noch mehr, oder? Und sie fangen an zu beten und das ist das, was sie dann gebetet haben. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin froh und unerschrocken. Moment mal, ich dachte, sie hatten Pfingsten schon erlebt. Sie hatten schon erlebt, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. War das nicht schon passiert? Ist doch alles schon geschehen? Na und? Dann werden wir das in ähnlicher Weise wieder erleben, dachten sie sich. Weil da, wo die Kraft herkam, am Anfang, zum allerersten Mal, da gibt es noch mehr. Stimmt das? Ich sehe einzelne verzweifelte Gesichter. Willst du deinem Sitznachbar, und wenn du keinen hast, rutsch mal näher, etwas Gutes tun heute? Dann dreh dich mal bitte zu deinem Sitznachbar und sag ihm, da wo die Kraft herkam, da gibt es noch mehr. Mach doch was. Mach es bitte. Sag es. Überzeugt. Ich hoffe, dass jetzt niemand gesagt hat, gerade du hast es nötig, es mir zu sagen. Ja, wo die Kraft herkam, da gibt es noch mehr. Darauf besinnen sich die Jünger und die andersgläubig gewordenen. Und lass es mich dir sagen, liebes Herz, heute Morgen. Wenn jemand für Evangelisation brennt, dann ist es jemand, der immer wieder neu das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist erleben wird. Wenn eine Gemeinde, die den Auftrag Jesu ernst nimmt, geht hin und macht sie zu Jünger, lebt und priorisiert, dann ist es eine Gemeinde, die immer wieder neu erfüllt werden wird mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Sie werden dann immer wieder neu von Kraft zu Kraft gehen, erfüllt werden und wieder erfüllt werden. Und es wird nicht aufhören, weil die Taufe mit dem Heiligen Geist ist kein einmaliges Erlebnis. Und sie ist auch kein Sonderrecht für Charismatiker und Pfingstler. Sie ist etwas, was jeder bekommt. Jeder, der darum betet, jeder, der darauf wartet, jeder, der bereit ist, den Auftrag Jesu, sein Zeuge zu sein, ernst nimmt und erfüllen will. Vers 31 in dem Gelesenen steht, sie wurden alle erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, verbreitete sich überall weiter. Liebes Herz, ich möchte dir sagen, du und ich, wir sitzen heute Morgen hier, weil diese 120 damals nicht zurückgegangen waren in das Obergemach, sondern sie haben weitergemacht und ließen sich neu erfüllen. Wären diese 120 zurückgegangen ins Obergemach, dann wäre das Leben Jesu und alles, was er gesagt und getan hatte, höchstens so eine jüdische Episode gewesen, ein geschichtliches Ereignis und man hätte es abgehakt und weg war es. Aber die 120 kamen unter eine übernatürliche Kraft und wir sitzen heute hier als das Ergebnis dieses Ereignisses. Der Heilige Geist ist der Garant dafür, dass das Evangelium in alle Welt gekommen ist. Der Heilige Geist ist der Garant dafür, dass Menschen berührt werden in ihrem Herzen und sich für Jesus entscheiden werden. Vielleicht sagen wir heute, naja, das habe ich alles schon mal gehört. Ich sage, gut, dass wir das gehört haben, aber es ist doch manchmal so weit weg von uns, oder? warum passiert so wenig bei uns? Ich meine, nicht hier in Steinheim. Warum passiert so wenig in Deutschland? Warum passiert so wenig in Europa? Warum ist es so? Wir freuen uns schon, wenn sich ab und zu welche bekehren. Wir freuen uns schon, wenn ab und zu Gäste zu uns kommen. Wir freuen uns über Kleinigkeiten. Warum passiert so wenig bei uns? Eine mögliche Antwort lesen wir im Predigttext. Das war schon damals so, bevor Jesus zum Himmel auffuhr. Er kündigt den Jüngern an die Geistestaufe und sie hatten prompt eine Frage. Und sie fragten ihn, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkt zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ich meine, hier liegt eine fundamentale Aussage. Eine gute Lehre ist etwas Tolles. Gute Theologie ist etwas Gutes. Ein guter Lobpreis mit gut gestimmten Gitarren ist etwas Schönes. Davon bin ich Fan. Eine Konferenz besuchen ist eine feine Sache, aber letztendlich sind das alles Nebenschauplätze. Wir brauchen gute Theologie, wir brauchen gute Lehre, wir brauchen auch die Anbetung. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb wir heute Morgen hier sind. All diese Sachen sind wichtig, aber nicht als Hauptsache zu sehen. Sie sind eher sekundär, nicht primär. Der Grund, weshalb wir hier sind, ist der, bevor Jesus wiederkommt, wollen wir in der Kraft des Heiligen Geistes seine Zeugen sein. Die Botschaft von Jesus weitergeben. Das ist der Grund, warum es Gemeinde gibt. Eine lebendige Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich auf diese Hauptsache fokussiert, ganz in dem Sinne, wie es so schön heißt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist und nichts was anderes. Ich nehme wahr, es gibt eine Lüge, der wir immer wieder neu auf den Leim gehen. Und das ist die Lüge, die sagt, wir sind noch nicht so weit. Wir sind nicht so weit, um hinauszugehen zu den Menschen und ihnen zu erzählen. Wir sind noch nicht so weit. Erst noch ein Seminar besuchen, dann noch ein ganz typisches Buch lesen und dann noch jene Seelsorgestunde besuchen und gut ausgerüstet sein, dies und jenes. Und die Frage drängt sich dann auf, wann sind wir denn endlich so weit? Es ist vielleicht die Strategie des Feindes, dass wir denken, wir wären noch nicht so weit. Wann sind wir so weit? Die Antwort lautet, seit Pfingsten sind wir so weit. Seit Pfingsten ist die Gemeinde Jesu so weit. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die Nebenschauplätze als solche betrachten und uns der Hauptsache widmen. Seelen für Jesus gewinnen. Und um das mal zu erwähnen, so nebenbei, ich bin sehr froh und dankbar, dass einige von uns einmal im Monat auf die Straße gehen nach Heidenheim und den Menschen von Jesus erzählen. Einfach so von Jesus erzählen, das ist richtig gut. Sei ein Zeuge Jesu, egal wo. Ob auf der Straße, ob an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, beim Grillen, überall ist es wichtig. Ich möchte jetzt auf die Zielgerade kommen und eine Sache unterstreichen und sagen, was für eine unglaubliche Macht dein Zeugnis haben kann. Im Predigttext, da haben wir gelesen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und so weiter, bis ans Ende der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. In meiner Herkunftsgemeinde aus Siebenbürgen, wo ich herkomme, da wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir evangelisieren. Und das war ja gar nicht so ungefährlich, weil wir lebten in einem kommunistischen Regime und das wurde dort uns gedroht, wenn wir Propaganda machten, so wurde das bezeichnet. Propaganda. Das durften wir nicht. Und trotzdem wurden wir dazu angehalten und wir haben es gemacht, so gut wir es konnten, immer wieder neu. Es wurde uns gesagt, jeder Christ ist ein Evangelist. Nun, heute muss ich sagen, nach dem Stand der Erkenntnis, die ich nach und nach bekommen habe, auch aus dem Wort Gottes, dass das so ja nicht stimmt. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Auch nicht jeder Christ ist ein Prophet. Auch nicht jeder Christ ist ein Lehrer und auch nicht jeder Christ ist ein Diakon und so weiter. Aber jeder gläubige Christ ist ein Zeuge Jesu. Und ihr Lieben, das ist ein entscheidender Unterschied. Was ist denn ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen hat, etwas erlebt hat und darüber mit seinem Mund bezeugt. Das ist ein Zeuge. Das, was Jesus dir bedeutet, das, was du mit ihm erlebt hast, das, was du von ihm bekommen hast, die Geborgenheit, die du bei ihm erfahren darfst, das alles darfst du in der Kraft des Heiligen Geistes bezeugen. Das ist die Art und Weise, wie das Reich Gottes gebaut wird. Früher, als ich mit dem Slogan unterwegs war, jeder Christ ist ein Evangelist, dachte ich, ich muss immer in der Lage sein, auf jede Frage, die so an mich rankam, eine einigermaßen vernünftige Antwort geben zu können. Und dann redest du mit den Leuten und dann kommt so eine Frage wie, ja, wenn die Bibel wahr ist, ja, woher hatte Kain seine Frau genommen damals? Es gab doch gar keine Frauen zur Auswahl. Und dann denke ich, jeder Christ ist ein Evangelist und ich muss jetzt eine super Antwort liefern. Und ich antwortete ganz entschlossen, gut, dass Sie fragen, kein Problem. Die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich, wenn ich im Himmel bin, werde ich ihn auch gar nicht fragen. Wird sowas von unbedeutsam sein. Manchmal war ich in dem Glauben, dass Christen solche Schlaumeier sein müssen, dass sie auf alle komplexe Fragen eine Antwort haben. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass ich kein Evangelist bin. Und dass ich auch kein Theologe sein muss, der die Bibel auswendig kennt. Kein Überredungskünstler, sondern ein Zeuge Jesu. Ich soll über das, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, Zeugnis geben. Und wo der Kain seine Frau hat, das ist ziemlich egal und ist auch schon so lange her, wen kümmert's? Aber das, was ich erlebt habe mit Jesus, dem Auferstandenen, das ist so wichtig. Wer von Neuem geboren ist und erfüllt mit dem Heiligen Geist, der wird anfangen, einfach von dem, was er erlebt hat mit Jesus, zu erzählen. Er wird es weitergeben. Er wird sagen, ich bin der Ansicht, wenn wir Überredungskünstler oder Philosophen der christlichen Botschaft wären, davor hat der Feind nicht großen Respekt. Aber Zeugen, Zeuge sein, das hat Bestand. Davor würde er bedroht werden. Warum? Weil Zeugen, denen kann man glauben. Die haben etwas zu beweisen oder sie werden als Lügner entlarvt. Das kann auch sein. Zeugen sind Richtungsweisen. An Zeugen scheiden sich die Geister. Die Zeugen sind letztendlich diejenigen, die überführen. Entweder sie haben es gesehen oder nicht. Entweder sie haben es gehört oder nicht. Entweder sie haben es erlebt oder nicht. Lieber Jesus-Nachfolger, du bist nicht berufen, Gottes Rechtsanwalt zu sein. Du bist berufen, Gottes Zeuge zu sein. Und weißt du was? Du kannst es auch. Du kannst es. Das Einzige, was du haben musst, ist ein Zeugnis. Das, was zählt, ist das, was dir Jesus bedeutet, was du mit ihm erlebt hast, was er in deinem Leben schon getan hat. Liebes Herz, ich möchte dir Mut machen, deinem eigenen Zeugnis ein bisschen mehr zu vertrauen heute Morgen. Denn es ist Gottes genialer Plan, mit deinem Zeugnis die Welt zu verändern, deine Welt, da wo du gerade bist. Wir sind nicht Gottes Rechtsanwalt, wir sind Christi Zeugen. Ist das nicht schön? Oh ja. Kennst du das, ein schlechtes Gewissen haben, weil man zu wenig evangelisiert hat und dann wird auf Teufel hau ab so manches versucht? Ein solcher Christ hatte mal die Idee, den Nachbarn zum Grillen einzuladen mit der Intention, ihn zu evangelisieren. Er hätte das schon lange tun müssen. Er hatte so ein schlechtes Gewissen und er wollte das endlich machen. Und tatsächlich, der Nachbar hat der Einladung gefolgt. Er kam zu diesem Grilltermin. Der Nachbar kommt, jetzt stehen sie da und plaudern. Was sage ich jetzt? Okay, ich bin vorbereitet. Traktat in der Hosentasche. Ach, ich mache jetzt erstmal den Grill an. Der Nachbar plaudert, er redet über Politik, er redet über Fußball, er redet darüber, dass Heidenheim auf den 8. Platz gekommen ist und dass sie die Kölner rausgekickt haben, so ohne weiteres. Und der Christ denkt, wann redet er endlich über den Sinn des Lebens? Weil wir Christen denken, die anderen, die nicht Christen sind, die denken oder die haben mindestens die Hälfte ihrer Lebzeit damit verbracht, dass sie über den Sinn des Lebens nachdenken. Wann redet er endlich über den Sinn des Lebens? Tut er aber nicht. Er redet weiterhin über Fußball, er redet über Politik. Der Christ denkt, ich will nicht kneifen. Heute ist die Gelegenheit, deswegen bin ich ja gerade hier mit ihm. Er macht den Grill an, Zünder rein, er nimmt das Streichholz und sagt, wow, wenn ich mir so überlege, was mit den Menschen passiert, die ohne Gott in die Ewigkeit gehen. Ja, so kann man es auch machen. Was ich sagen will, halte Augenkontakt mit Jesus. Er ist auch dein Ratgeber, der gute Heilige Geist. Er wird dir sagen, wo du auch schweigen sollst. Er wird dir auch sagen, was du zu sagen hast. Er kennt auch die Menschen, mit denen du zu tun hast. Er weiß ganz genau, was sie brauchen. Halte Augenkontakt mit ihm. Vertraue doch einfach darauf, dass dein Zeugnis, das Gott dir gegeben hat, wirken wird. Und falls es dir hilft, dann mache Folgendes. Heute Mittag oder vielleicht auch morgen, wenn du nach Hause gehst heute oder morgen, nimm ein Blatt Papier und fang an und schreib mal auf dein Zeugnis. Schreib auf, was Jesus dir bedeutet. Vielleicht wird es nicht viel, vielleicht nur eine halbe DIN A4-Seite. Aber schreib es auf. Meinst du, du schaffst das? Meinst du, es steht danach irgendwas drauf? Das, was dort steht, ist dein Zeugnis. Und das ist ein mächtiges Werkzeug auf deinen Lippen. Der Heilige Geist, dein Fürsprecher, wird dir zur Seite stehen und er wird Menschen überführen durch dein Zeugnis. Glaub es und vertraue es ihm. Ja, wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern dieses tolle Ereignis, als die Jünger mit Heiligem Geist getauft wurden. Und diese Angsthasen wurden mutige Zeugen Jesu und sie wurden Frauen und Männer, die von dem redeten, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und das erlebten sie immer wieder neu. Immer wieder neu ließen sie sich vollmachen von diesem Heiligen Geist. Sie streckten sich danach, sie sehnten sich danach und sie wussten, da wo die Kraft herkam, da gibt's noch mehr. Und das gilt auch für uns heute. Das wollen wir feiern. Das wollen wir sehnsüchtig ersehnen, ihr Lieben. Und wenn wir nachher jetzt anbeten und Lobpreis machen, dann haben wir zunächst mal Grund, tatsächlich Gott zu danken für Pfingsten, für den Heiligen Geist, für diese Kraft, die er uns geben will, dass wir seine Zeugen sein können und werden. Aber wir sollten uns auch danach ausstrecken, in unserem Gebet es erbitten und erflehen, dass er uns immer wieder neu erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und ich sage jetzt dazu Amen.